Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher ihn, also auch den Isaak, auch im Gleichnis empfing.
Mein Computer ist so aufgeregt, dass er jetzt bei euch sein kann, dass der gar nicht angeht und ihm geht's wie mir. Ich freue mich so sehr,
euch wieder zu sehen. Mann, hab ich euch vermisst. Das ist so schön. So toll. Ich habe mich wirklich richtig vorhin, als wir so kamen, richtig vollgesaugt und dachte, musst doch nochmal die alten Dateien abgleichen. Ja, und dann fehlen noch wieder Einzelne, ne? Marianne. Da dachte ich auch, die war immer so dabei. Also wenn ich gepredigt gehalten habe, Marianne, konntest du immer auch gut angucken als Prediger. Das war immer ermutigend. Ja, die hat aber so eine nette, offene Art gehabt. Ja, jetzt ist sie beim Herrn zur oberen Schar. Und dahin, Thomas hat es gesagt, sind wir ja alle unterwegs. Und da freuen wir uns auch auf die Vereinigung dann wieder mit unserem Herrn, mit den Geschwistern. Ich finde es auch schön, dass ihr jetzt diese Räume habt in einer Schule. Und ihr seid ja Paulus sehr verbunden und den Ephesern sehr verbunden. Und ihr wisst, als Paulus in Ephesus war, hat er sich mit den Ephesern, mit der dortigen Gemeinde, wo getroffen? In der Schule des Tyrannus. Habe ich natürlich gleich gedacht, wo ist euer Tyrannus? Aber das wollen wir mal nicht vertiefen, sondern wir freuen uns jetzt mal einfach. Gerade Paulus mit der Ephesergemeinde war in der Schule des Tyrannus. Da haben die sich auch eben getroffen. Und haben sich da unterrichtet, Paulus, die Gemeinde. Und wisst ihr auch, wie lange, nur als Prognose für euch, dass ihr das auch so ein bisschen einschätzen könnt, wie lange war Paulus da? 2 Jahre. 2 Jahre. Also das ist schön, wir leben nicht von Kirchengebäuden, sondern entscheidend ist, dass wir uns versammeln unter seinem Wort. So heißt ihr ja auch als euer Gemeindename so schön. Und das kann überall sein. Ich glaube, das ist jetzt schon der 4. oder 5. Raum, in dem ich mit euch jetzt hier zusammen bin. Also Abraham in Zelten unterwegs, denn er suchte die Stadt von Gott, die zukünftige, die himmlische. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, immer wieder in unserem Leben. Und da hilft uns, glaube ich, auch die Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, sehr stark loszulassen, uns zu lösen und uns das bewusst zu machen. Wir sind unterwegs. Unterwegs zur Heimat. Wir sind hier in der Fremde. Und deshalb habe ich euch jetzt ein Thema mitgebracht, das absolut Corona-frei ist, nämlich die Opferung des Isaak. Die Bibel sieht Abraham als Modell, als Urtypus des Glaubens. Das Leben Abrahams weist also über sich selbst weit hinaus und trägt Modellcharakter für all diejenigen, die im Glauben an diesen Gott der Bibel leben. Paulus bezeichnet Abraham als Vater all derer, die in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams wandeln. Römer 4, Vers 12. Also wir sollen solche sein, die in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams wandeln. Und da ist mir wieder ganz neu klar geworden, da steht nicht, wir sollen in den Denkmustern denken, sondern wir sollen in der Glaubensspur, in den Glaubensfußspuren wandeln, das heißt leben, gehen. Also das Entscheidende ist immer wieder nicht nur das, was wir im Kopf haben, sondern das, was wir leben, was von dem ins Leben kommt. Und darum sollen wir solche sein, die in den Fußstapfen des Abrahams leben, gehen. Da soll das ankommen, was wir vom Herrn aus empfangen. Und das ist wichtig. Wir werden, wenn wir mal vor dem Herrn stehen, dann werden wir keinen Fragebogen ausfüllen müssen. Und dann ist entscheidend, dass wir die richtigen Kreuzchen gemacht haben. Ja, und dann gibt's also entsprechend vom Herrn Lob und Lohn. Nein, 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 nein. Das ist nicht das Entscheidende.
Das Entscheidende ist, was von dem, was wir eigentlich wissen, erkennen, was von dem Leben geworden ist. Das alleine zählt. Und das ist für mich immer wieder eine ganz, ganz harte Anfrage. Ich denke dann immer wieder an das Wort des Apostels Paulus, der du anderen predigst, du predigst dir selbst nicht. Also davon ist ja keiner gefeit. Ich bin ja nicht deshalb besser dran, weil ich jetzt predige. Das ist eine Gabe des Herrn. Darauf kann ich mir nichts einbilden. Paulus schreibt, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Und wenn ihr es empfangen habt, was bildet ihr euch was drauf ein, als hättet ihr es nicht empfangen? Also was wir an Gaben, an Ressourcen in unserem Leben haben, das sind alles keine Dinge, auf die wir uns irgendetwas einbilden könnten. Verstand, Geld, Fähigkeiten. Nichts davon kann in irgendeiner Weise unser Leben vor Gott in irgendeiner Weise besser machen als andere. Null. Das sind alles die Sachen, die hat uns der Herr geschenkt. Ich kann ja nicht mal vorm Herrn stehen und sagen, guck mal, meine Predigtgabe, habe ich nicht tolle Predigten gehalten? Sagt er, habe ich dir doch alle geschenkt. Das ist es doch nicht. Aber wenn ich wieder nach Hause komme, heute Abend, so Gott will, dann sind die Dinge passieren, die Dinge, die wirklich zählen. Und da bin ich nicht anders unterwegs als ihr alle auch. Und deswegen müssen wir das wirklich ernst nehmen, auch in dem, wie wir Glauben verstehen. Dass wir wegkommen von dem Denken, wir sind, was wir wissen. Das sind wir nicht. Sondern was ins Wesen und ins Leben vom Herrn durch den Geist hinein verwirklicht werden konnte. Das ist das Einzige, was zählt. Und das ist das Einzige, was bleibt, wenn wir vor dem Herrn stehen. Und wir werden als Gemeinde ja alle vor dem Bema Christi stehen. Und da heißt es, dann wird offenbar, was wir auf diesem Fundament, das Christus ist, was darauf geworden ist in unserem Leben. Die Feuerprobe unseres Lebens. Und es ist das, was ins Leben gekommen ist, was dann bleibt von ihm. Alles andere, was nur im Kopf war, wird verbrennen. Und das ist das, was mir gerade wieder aufgegangen ist, als ich es gelesen habe in Römer 4, Vers 12, dass wir Menschen sein sollen, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, in denen Abraham unterwegs war. Darum ging's. Und deshalb ist das Leben Abrahams mit seinen Gottesoffenbarungen und seinen Glaubensführungen für jeden von uns eben auch heute noch von so großer Bedeutung. Wir finden hier die Fußstapfen des Glaubens, in denen auch wir leben können und leben sollen. In der Geschichte von der Opferung des Isaak heißt das konkret, in der einen oder anderen Weise hat jeder von uns, jeder Gläubige, irgendwann in seinem Leben seinen ganz persönlichen Isaak auf den Altar zu legen. Das wird jeder von uns an irgendeiner Stelle seines Lebens so erleben. In der Geschichte von der Opferung des Isaak ist das die Botschaft, dass auch in unserem Leben irgendwann wir unseren persönlichen Isaak für Gott auf den Altar legen müssen. Gerade in unserer Geschichte ist Abraham aber eben nicht nur ein Modell für die Opferwege des Glaubens, sondern darüber hinaus ein Modell für Gott selbst. Das Geschehen von der Opferung des Isaak ist eine tiefgründige prophetische Vorausdarstellung von der Opferung des Gottessohnes auf Golgatha. Gott will uns in dem Opferweg Abrahams also etwas von sich selbst offenbaren. Es ist unserem himmlischen Vater ein Herzensanliegen, uns an dem schweren Weg Abrahams bis zur Fesselung Isaaks auf dem Altar etwas von dem deutlich zu machen, was ihn selbst als Vater bewegt hat, als er seinen Sohn, Jesus Christus, auf Golgatha für uns dahingab. Und so werden Abraham und Isaak ohne ihr Wissen zu Tatpropheten für das größte Handeln Gottes in der Geschichte. Ich habe häufig in Zeitungen zu bestimmten Festen oder in theologischer Literatur häufig gelesen, dass Menschen heute überhaupt nichts mehr mit dieser Geschichte anfangen können. Die ist dem humanistisch geprägten Menschen ein Gräuel. So wie auch die Opferung des Gottessohnes auf Golgatha dem Menschen heute ein Gräuel ist in seinem humanistischen Denken. Und man weist immer wieder darauf hin, wie kann Gott dem Abraham das zumuten? Aber es ist doch genau das, was wir Gott zumuten. Mit unserer Sünde. Und Gott ist niemand in den Arm gefallen, als er seinen Sohn für uns gegeben hat. Also erst auf dem Hintergrund dieser Selbstoffenbarung Gottes können wir den rechten Zugang zu dieser Geschichte finden. Erst durch die Ungeheuerlichkeit des Originalgeschehens auf Golgatha lässt sich auch diese typenhafte Vorausdarstellung auf dem Berg Moria verstehen und verkraften. Wenn wir uns jetzt mit dieser Begebenheit beschäftigen, wollen wir also diese beiden Verständnisebenen immer parallel im Auge behalten. Auf der einen Seite geht es hier um die Opferwege des Glaubens, um das Opfer, das der Mensch Gott gibt. Und auf der anderen Seite geht es um diese prophetische Vorausdarstellung von Golgatha, um dieses einzigartige Opfer, das Gott selbst für uns gebracht hat. Wir wollen uns dem Thema in drei Punkten nähern. Erstens die Notwendigkeit der Glaubensprobe. Zweitens die prophetische Dimension der Glaubensprobe. Und drittens die Folge der Glaubensprobe. Wir beginnen also unter der Überschrift die Notwendigkeit der Glaubensprobe. Wir lesen in 1. Mose 22, Vers 1, dort finden wir die Begebenheit im Alten Testament. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Gott prüft Abraham. Er stellt ihn auf die Probe. Warum tut er das? Hat er Freude daran, mit Menschen zu spielen, sie zu quälen? Nein, das sei ferne, würde Paulus sagen. Wenn der Teufel den Menschen versucht, dann immer in böser Absicht. Der Teufel will den Menschen zur Sünde, zum Ungehorsam, zum Abfall von Gott verleiten. Wenn Gott uns prüft, dann will er uns etwas bewusst machen. Unser Leben klären und reinigen. Unseren Glauben tief und fest machen. Es ist eben wie bei der Gewinnung von Edelmetallen. Die Feuerproben des Glaubens sind einfach notwendig, um das Gold des Glaubens aus dem wertlosen Geröll unseres Lebens herauszulösen und von allem anderen zu reinigen. Gott prüfte Abraham. Das tut Gott auch in unserem Leben. Und nie in böser Absicht. Auch in der Glaubensprobe meint Gott es gut mit uns. Verfolgt er Heils- und Liebesabsichten mit unserem Leben. Es geht immer darum, dass etwas wird in unserem Leben, von ihm her. Dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Dass unser Glauben tiefer, klarer, fester verwurzelt wird. Darum führt Gott uns in die Erprobung unseres Glaubens. Corona ist unter dieser Überschrift für uns als Gemeinde zu verstehen. Und der Herr prüfte seine Kinder, seine Gemeinde. Ich weiß nicht, im Chemieunterricht, Chemie war nie so mein großes Ding, aber an eine Sache erinnere ich mich doch, die hat mich immer fasziniert. Das ist ein Röhrchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Man konnte nicht sehen, was das ist, nur dass da eine Flüssigkeit drin. Und dann kam der Chemielehrer und hat einen Tropfen, sogenannt von einem Indikator, hat er hineintropfen lassen in diese Flüssigkeit. Und mit einmal fing die an, sich zu verfärben. Und man konnte an der Art der Verfärbung jetzt feststellen, was für eine Flüssigkeit da drin war. Und ich habe den Eindruck, dieses ganze Corona-Geschehen ist so ein Indikator. Da kommt so ein Tropfen von diesem Corona-Geschehen in die Röhre unseres Lebens, unseres Glaubens, unserer Gemeinden. Und es ist hochspannend zu sehen, wie die Einzelnen sich verfärben. Da gibt es Leute, die werden wirklich richtig pink. Und andere blau. Die einen, in denen kommt so richtig das Gottvertrauen raus. Was soll das alles? Ich bin geborgen in meinem Herrn. So ein Virus darf in mein Leben nur mit einem Passierschein meines Herrn, sonst nicht. Ich sterbe nie an irgendeinem Virus oder sonst was, immer nur am Willen Gottes. Ich bin geborgen in ihm. Und ich werde mich nicht abhalten lassen, die Dinge zu tun, die von ihm her für unser Leben bestimmt sind. Auch als Gemeinde miteinander, als in meinem Leben. Und da gibt es andere, bei denen hast du den Eindruck, dass ihr ganzer Glaube sich auflöst in eine einzige Angst. Oder in eine einzige, weiß ich nicht, Verfolgungswahn oder ähnliche Dinge. Ganz viele verschiedene Reaktionen. Ich kann mich nicht erinnern, in meinem kleinen, bescheidenen Leben schon eine Lebensphase gehabt zu haben, in der sich die Kinder Gottes und die Gemeinden derartig unterschiedlich verfärbt haben. Das bedeutet aber nicht, dass der Indikator das verändert. Der Indikator zeigt nur, was schon immer drin war. Was schon immer drin war. Das wird jetzt offenbar. Und in diesem Sinne leben wir diese Zeit, die auch unter der Überschrift steht, und der Herr prüfte seine Gemeinde, jeden Einzelnen. Und er will sehen, wie wir in einer Lebenssituation, wo die Welt aufschreit vor Angst und Panik und wiederum vor anderen Dingen, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen aufführen, das ist nicht mein Thema heute. Mir geht es nur um eins. Und der Herr prüfte Abraham. Und der Herr prüft uns. Und wenn irgendjemand in so einer Phase fröhlich hinstehen kann und bezeugen kann, mein Leben liegt in der Hand meines Herrn und ich lasse mich nicht aufhalten in dem, wozu er uns berufen hat, dann sind das doch wir. Wer in dieser Welt kann dann fröhlich hinstehen und sagen, mein Leben liegt in der Hand eines Höheren und ich bin nicht begrenzt auf das, was hier und heute stattfindet. Der Herr prüfte Abraham, er prüft uns. Und manchmal gebraucht er dazu ein klitzekleines Virus. Leute, wie verfärben wir uns? Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Geht nicht um Verurteilung, aber es geht darum, dass wir selber uns mal fragen, ah ja, wie verändere ich mich eigentlich? Wie reagiert eigentlich mein Glaube auf diese Situation? Verherrliche ich den Herrn in diesem? Oder ist an mir eigentlich kein Unterschied zu erkennen zu anderen, die sich auch nur hinter den letzten Büschen verstecken? Das Entscheidende, auch in der Glaubensprobe, meint Gott es gut mit uns. Niemals ist die Glaubensprobe etwas, wo er uns verlässt, wo etwas negativ von ihm in unser Leben bestimmt wird. Es ist immer sein großer Wunsch und Wille, dass in unserem Leben Wirklichkeit entsteht, dass das von hier reinkommt und das geht nicht anders als in diesen Glaubensproben, immer wieder neu. Und dann, wenn wir den Eindruck haben, er ist am weitesten weg, ist er in Wirklichkeit am nächsten dran an uns. Wenn wir gar nichts mehr von ihm wahrzunehmen scheinen, war er uns nie näher als in diesen Momenten. Das ist das Geheimnis dieser Glaubensproben, wenn unsere Seele völlig in sich zusammensackt und nichts mehr von ihm merkt. Warum diese Glaubensprobe jetzt im Leben Abrahams? Wir lesen Vers 1 und es geschah nach diesen Dingen. Das wird betont, das geschah nach diesen Dingen. Was war denn los im Leben Abrahams, dass diese Glaubensprobe jetzt notwendig wurde? Abraham befindet sich in einer ganz kritischen Lebensphase. Das lange Warten auf den verheißenen Sohn ist zu Ende. Die größte irdische Lebenssehnsucht Abrahams hat sich erfüllt nach 25 Jahren. Ob Abrahams Glaube wohl in der Gefahr stand, seine erwartungsvolle Spannkraft, seine Ausrichtung und Dynamik zu verlieren, es sich bequem zu machen, in dieser Welt einzurichten, nicht mehr unterwegs zu sein auf die himmlische Heimat? War das die Gefahr dieser Situation? Viel größer aber war noch eine andere Gefahr. So lange hatte Abraham auf Isaak gewartet. So sehr hatte er sich einen Sohn gesehnt, so überragend wichtig war Isaak für ihn und die Zukunft seines Hauses. Eine überragende Zentralfigur im Leben Abrahams. Isaak wurde zum menschlich-irdisch Wichtigsten in seinem Leben. Und damit bestand die große Gefahr, dass Isaak für Abraham zum Götzen wurde. Manchmal kann man bei Eltern, die lange auf ihr Kind warten mussten, feststellen, dass sie ihr Kind dann im wahrsten Sinne des Wortes vergöttern. Schon übersteigerte Sehnsucht und Erwartungen können einen Menschen ja total fixieren und versklaven. Und wie viel mehr, wenn das lang Ersehnte dann endlich eintritt. Das kann ein Kind, ein Lebenspartner, eine berufliche Position oder etwas ganz anderes sein, was dann plötzlich zum überragend Wichtigen, zur Zentralfigur und damit zum Götzen unseres Lebens wird. Götzen müssen nicht aus Holz oder Stein sein. Luther hat gesagt, alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze. Und das Spannende an dieser Geschichte von Abraham ist jetzt eins. Wir sind immer fixiert darauf, auf die Sünden. Die Sünden, das ist das, von denen wir denken, naja, das will Gott natürlich nicht. Aber war Isaak eine Sünde? Nein. Isaak war eine Verheißung Gottes. Isaak war ein Geschenk Gottes. Und trotzdem können uns gute Dinge, gottgewollte Dinge, Geschenke Gottes, wenn wir sie vom Geber lösen und wenn sie für uns so eine überragende Bedeutung gewinnen, dann schieben die sich zwischen den Herrn und uns und nehmen einmal eine Rolle, eine Bedeutung ein, die ihnen nicht zukommt. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben uns die Fragen stellen und nicht nur gucken auf sündige Dinge, sondern auf gute, sogar auf Geschenke Gottes. Hat hier irgendetwas in meinem Leben eine so überragende Bedeutung für mich gewonnen, dass das Gott nicht gefällt, dass der Herr sagt, das steht dem oder der nicht zu? Und das können wir erkennen in unserem Leben, das merken wir, das wissen wir. Ich glaube, dass ihr das wisst, dass ich das keinem sagen muss. Das weiß durch den Heiligen Geist jeder. Das können ganz liebe, gute Menschen sein. Mein eigener Ehepartner, Kinder, alles. Pläne, Sehnsüchte, Wünsche. Alles kann es sein. Und dann werden wir von Gott aufgefordert, das auf den Altar zu legen. Damit es uns nicht zum Götzen wird. Damit es sich nicht zwischen Gott und uns schiebt. Damit es uns nicht bindet und blockiert. Jedes Gebot Gottes, jedes von uns verlangte Opfer dient unserem Heil und bewahrt unser Leben vor dem, was es zerstört. Gott ist Liebe, Gott ist Licht und Gott ist Leben. Und alles, was in unserem Leben die Wirklichkeit und Gegenwart Gottes einschränkt, führt dazu, dass wir einen Mangel erleiden, an Licht, an Leben und an Liebe. Und darum besteht Gott so sehr darauf. Ich bin der Herr, dein Gott. Keine anderen Götter neben mir, neben ihm gehört nichts. Er muss die Mitte sein, um die sich dann alles andere in unserem Leben einordnet. Aber er in der Mitte. Er ist nicht irgendwie ein Nebenprodukt unseres Lebens für Sonntag und für weiß ich was. Er muss die Mitte sein. Jeden Tag, in jeder Entscheidung und Gestaltung meines Lebens. Immer von ihm her. Er ist der Herr. Und dann kriegen alle anderen Dinge unseres Lebens ihren richtigen Platz, ihre richtige Stellung. Und dann sind sie uns zum Segen, dann ist uns ein Isaak zum Segen. Dann all diese Dinge, weil er die Mitte ist. Aber wenn sich die so reindrängen, dann werden uns sogar die guten Dinge zum Fluch. Wo Gott nicht die Mitte ist, an der sich alles ausrichtet, regiert das Chaos. Das sehen wir doch in dieser Welt. Das ist doch genauso. Hier können wir es doch sehen. Aber das ist in unserem persönlichen Leben ganz genauso. Und das geht sehr schnell und unmerklich, weil wir immer nur auf die groben, bösartigen Dinge ausgerichtet sind und das gar nicht mehr wahrnehmen. Hätte Gott von Abraham nicht die Opferung des Isaak verlangt und wäre Abraham auf diese Aufforderung Gottes nicht eingegangen, wäre Abrahams Leben an Isaak zerbrochen. Deshalb war diese Glaubensprobe nötig. Damit komme ich zum zweiten Punkt, die prophetische Dimension der Glaubensprobe. Lese in 1. Mose 22, Vers 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh für dich allein in das Land Moria und opfere ihn dort auf Brandopfer, als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also Gott zeigt Abraham hier sehr deutlich, dass er sehr wohl weiß, was er von ihm verlangt und was Abraham dabei empfindet. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Das ist ja jedes einzelne Wort nochmal wie ein Stich ins Herz. Aber Gott macht dadurch deutlich: Abraham, ich weiß, was du jetzt fühlst. Ich weiß, was in dir los ist. Ich weiß, was Isaak für dich bedeutet. Ich weiß das. Und trotzdem sage ich dir, gib ihn mir hin. Aber hören wir aus diesen Gottesworten nicht noch mehr als nur das Verständnis für die Lage Abrahams? Spricht hier nicht das Vaterherz Gottes selbst in vorausschauendem Gedenken an das Opfer seines Sohnes? Lässt Gott uns, indem er das so sagt, nicht teilhaben an seinem eigenen Empfinden? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Und wir denken an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzig gezeugten Sohn dahingab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges, unsches Leben habe. Der Einzige. Und in Matthäus 3, Vers 17, bei der Taufe unseres Herrn im Jordan, da hält den Vater nicht im Himmel. Da reißt er den Himmel auf und spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Geliebter, nimm Isaak, deinen Sohn, deinen Einzigen, den du lieb hast, mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also, wir finden in dieser Beschreibung mehr als nur das Verständnis für die Lage Abrahams. Wir finden, dass Gott hier weiß, wovon er in seinem Herzen in diesem Moment spricht. Von dem, was er selbst empfindet in der Opferung seines Sohnes. Und er spricht zu Abraham: Geh in das Land Moria. Der Ort der Opferung ist auch nicht zufällig. Der Berg Moria ist nach 2. Korinther 3, Vers 1 der Tempelberg in Jerusalem. Hier stand der Tempel und hier stand auch der Brandopferaltar. Also dort, wo die Priester über Jahrhunderte hinweg die Brandopfer zur Sühnung der Sünden des Volkes darbrachten, genau an dieser Stelle wird Isaak als Vorbild auf Christus auf den Altar gehen.
Das ist doch genial, oder?
Genau an der Stelle steht Jahrhunderte später der Brandopferaltar im Heiligtum. Und nur ein kurzes Stück entfernt, wer in Jerusalem war, weiß das, nur ein kurzes Stück entfernt, Golgatha. Da, wo unser Herr in Erfüllung dieser Prophetie ans Kreuz geschlagen worden ist. Also, der Abraham muss bis dahin laufen, wo dann Jahrtausende später der Gottessohn dahingegeben wird. Genau an dieser Stelle merken wir, wie unglaublich präzise hier diese göttliche Prophetie und Vorausdarstellung schon ist und wie alles in dieser Geschichte auf Christus hinzielt.
Der Herr sagt zu Abraham, Vers 2, geh für dich allein. Dieses ziehe hin in vielen Bibelübersetzungen ist die Übersetzung des Hebräischen lech lecha und das heißt eigentlich wörtlich, geh für dich allein. Genau diesen Satz hat Abraham bereits einmal von Gott gehört. Wisst ihr, wo das war? Wo hat Gott ihm schon einmal gesagt, geh für dich allein, lech lecha?
Beim Auszug aus seinem Vaterland. Ganz zu Beginn. Geh für dich allein aus deinem Vaterhaus, deiner Heimat, in das Land, das ich dir zeigen will. Da hat's Abraham schon einmal gehört. Ganz am Anfang. Lech lecha. Und jetzt, so viele Jahre später, spricht Gott ein zweites Mal zu ihm, dieses Lech lecha. Geh für dich allein. Der Glaubensanfang und die Opferwege des Glaubens sind meist Dinge, die unsere Umwelt nicht verstehen kann und die wir oft ganz allein für uns entscheiden und durchkämpfen müssen. Ganz allein heißt aber nicht mit sich allein, sondern mit Gott allein. Keine einsame Entscheidung des Eigenwillens, sondern ein Alleinsein mit Gott. Nicht Sturheit und Korrekturunfähigkeit, sondern Glaubensgehorsam. Keine Einsamkeit, sondern Zweisamkeit. Und so wird auch diese Geschichte ganz von der Zweisamkeit Abrahams und Isaaks geprägt. Wir lesen in Vers 5, am Fuß des Berges bleiben die Knechte und der Esel zurück. In prophetischer Hinsicht erinnert das an Gethsemane, wo die Jünger sozusagen am Fuße von Golgatha zurückbleiben mussten, zunächst indem sie schlafen und dann indem sie fliehen. So wie Abraham allein mit Isaak auf den Berg Moria hinaufsteigt, so geht auch unser Herr allein mit dem Vater auf den Hügel Golgatha. Und wie sehr unser Herr dabei Mensch war, das lesen wir in diesem Geschehen von Gethsemane am Hügel, am Fuße des Hügels sozusagen im Bild gesprochen, in Matthäus 26, ab Vers 37. Und der Herr nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus. Er nahm sie mit sich und er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Entspricht das eurem Jesusbild? Und er fing an, betrübt und geängstigt zu werden? Ist das das Bild, was ihr vom Herrn habt? Ist das nicht unglaublich überraschend?
Denn das wusste er doch von Anfang an. Deswegen ist er doch auf die Erde gekommen. Das war doch immer klar.
Unser Herr war hier in seinen Erdentagen 100% Gott und 100% Mensch. Und hier, in diesem Weg, da sehen wir ganz, was es für ihn als Mensch bedeutete. dass er eben nicht kam, wie das in Religion oder bei den Moslems gedacht wird, das ist gar nicht er als Mensch, sondern das ist eben nur so eine Attrappe und das ist eigentlich Gott und er kommt her und geht da so drüber hin. Alles kein Problem, ich weiß doch, das ist mein Auftrag und das ist der Wille meines Vaters, das haben wir vor Grundlegung der Welt so besprochen. Also was soll's, ich gehe rüber. Das ist so das Heldentum à la Hollywood. Das ist bei unserem Herrn anders. Er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. War das Sünde? Nein. Was lesen wir im Hebräerbrief? Er ist in allem uns gleich geworden, doch ohne Sünde. Also eins ist klar, dass er anfing, betrübt und geängstigt zu werden, ist keine Sünde. Es ist schlicht Ausdruck seines Menschseins. Und ihr glaubt gar nicht, wie mich das froh gemacht hat. Für mich ist der Herr dadurch nicht kleiner geworden, sondern viel, viel größer. Weil das, was er für uns getan hat, eben nicht so ein Akt war, alles klar, ich als Gott, das macht mir alles nichts aus, das schüttle ich aus dem Ärmel. Sondern er hat es durchlitten als Mensch. Er hat wirklich erlebt, was es bedeutet, wenn man anfängt, betrübt und geängstigt zu werden. Und das war kein Ausdruck von Vertrauensmangel, von Ungehorsam, von Sünde. Und es ist ein Ausdruck des Menschseins. Und das fällt mir mit einmal für mein eigenes Leben ein. Ich fange auch an, betrübt und geängstigt zu werden. So oft. Und dann denke ich, oh Herr, jetzt lebe ich so lange mit dir und weiß um deine Verheißung und schon wieder fange ich an, betrübt und geängstigt zu werden. Und dann denke ich schon wieder Sünde, ich habe schon wieder alles falsch gemacht und will mich schon wieder irgendwo einbuddeln. Nein. Wenn wir anfangen, in bestimmten Situationen, Herausforderungen unseres Lebens, betrübt und geängstigt zu werden, ist das keine Sünde. Es ist Ausdruck unseres Menschseins. Wie es beim Herrn war, bei dem es auch keine Sünde war. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Ja, hat unser Herr nötig gehabt, Gehorsam zu lernen? Er war doch nie ungehorsam. Nein. Aber Gehorsam lernst du immer erst in den neuen Herausforderungen deines Lebens. Erst in den neuen Herausforderungen kann sich wieder auch der Gehorsam neu, weiter, tiefer zeigen und entwickeln. Und in so einer Situation hat der Sohn vorher noch nie gestanden. Und deshalb war es etwas, wo er den Gehorsam lernte in dieser Situation. Und für mich ist das eine unglaubliche Entlastung. Wenn ich in meinem Leben mal wieder anfange, betrübt und geängstigt zu werden, dann falle ich nicht in mich zusammen und denke, Mann, was bist du hier für ein Kleiner und so, also im Unglauben und Sünden und der Herr guckt schon wieder auf dich und denkt, was machst du schon wieder? Nein, 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 nein. Ich sage erstmal ja dazu, dass ich Mensch bin und als solcher in Situationen betrübt und geängstigt bin, jawohl. Aber dann möchte ich lernen, das zu tun, was der Herr jetzt getan hat. Der ist nämlich nicht in seiner Betrübnis und Angst geblieben und untergegangen. Oder hat sich gar zum Ungehorsam dadurch verleiten lassen. Er geht damit zum Vater. Und sagt, Vater, wenn du willst, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Und das ist das Vorbild für uns. Dass wir nicht aussteigen an der Situation, weil wir schon denken, Betrübnis und Angst ist per se schon Sünde. Es ist nicht. Aber wir sollen mit dieser Betrübnis, mit dieser Angst unseres Lebens jetzt nicht bei uns alleine bleiben und darin versinken und uns dadurch binden und beherrschen lassen. Und damit jetzt zum Vater gehen. Herr, du siehst es, meine Betrübnis, meine Angst, aber ich möchte es dir geben, dein Wille geschehe. So macht es uns der Herr hier vor. Also hier spricht kein Übermensch, der erhaben über allem steht, sondern der wahrhaftig Mensch gewordene Gottessohn, 100% Gott und 100% Mensch. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, lesen wir in Vers 6. Und so wie Abraham das Holz zum Brandopfer auf seinen Sohn Isaak legte,
so wurde der Holzbalken zur Kreuzigung auf die Schultern Jesu gelegt. Bis ins Detail diese Vorabschattung. Und dann lesen wir in 1. Mose 22 zweimal, in Vers 6 und in Vers 8. Und sie gingen beide miteinander. Es ist so wichtig, dass das zweimal gesagt wird. Ab diesem Moment, und sie gingen beide miteinander. Vater und Sohn gehen gemeinsam auf den Berg als Ausdruck ihrer tiefen Zweisamkeit. Und wisst ihr, es gibt in unserem Leben Wege, Momente, da kommt kein Mensch mehr mit. Und dass wir uns das klar machen, dann steht auch über unserem Leben. Und sie gingen beide miteinander. Es gibt Menschen, die haben ihren Ehepartner verloren. Da ist ein Riesenloch im Leben. Und die Einsamkeit und immer wieder die Erinnerung, das fehlt, das ist wie ein Riesenloch in der altvertrauten Wohnung, in dem Haus, in meinem Leben. Und dann das immer wieder neu geschenkt zu bekommen. Und sie gingen beide miteinander. Dann den Herrn ganz konkret zu erleben, wie er mit mir durch mein Leben und meinen Alltag geht. Das steht über unserem Leben. Sie gingen beide miteinander, auch für die Momente großer Einsamkeit menschlich. Und so hier bei Abraham und Isaak. Doch in dem Moment, als Abraham Isaak auf den Altar bindet, beginnt für Isaak eine letzte tiefe Einsamkeit, wie sie auch unser Herr am Kreuz durchlitten hat. Und um das wenigstens anbruchhaft zu verstehen, lesen wir 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns, was steht da? Zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus nahm nicht nur unsere Sünde auf sich, er wurde zur Sünde gemacht. Und diese Wahrheit, was das bedeutet, finden wir prophetisch schon abgeschattet bei Mose in 4. Mose 21, Vers 8. Und der Herr redete zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der von diesen Giftschlangen im Tal gebissen wird und diese Schlange auf dem Pfahl ansieht, wird am Leben bleiben. Und das greift unser Herr in Johannes 3, 14, 15 auf und zeigt, dass das tatsächlich auch eine typenhafte Darstellung auf ihn hin ist. Und er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges, äonisches Leben habe. Beachten wir die Parallelstruktur der Aussage. Schlange gleich Sohn, Jesus. Für wen ist die Schlange in der Bibel das Symbol? Wer ist die Schlange? Satan. Die Verkörperung des Bösen, schlechthin, nicht mehr zu steigern. Satan, die Schlange, die Verkörperung aller Gottlosigkeit, aller Auflehnung, aller Sünde. Und Jesus wird am Kreuz zu nichts weniger gemacht als zur Schlange. Zur Schlange, zur Sünde gemacht, die Verkörperung aller Sünde, allen Ungehorsams, aller Rebellion gegen Gott, aller Geschöpfe, aller Zeiten. Das hängt in diesem Moment verkörpert in Christus am Kreuz. Und deshalb ist am Kreuz der Sieg errungen für die ganze Schöpfung. Für jede Sünde, jede Schuld, jedes Geschöpf. Aber das hat auch zur Folge, dass in dieser Verkörperung der Sünde, die unser Herr in diesem Moment am Kreuz darstellt,
dass der Vater im Vollzug seines Gerichtes und als Ausdruck seiner Gerechtigkeit sich in diesem Moment zur Gültigwerdung dieses Gerichtes von seinem Sohn abwenden muss. Die Sonne verfinstert sich und der Sohn ruft: mein Gott, warum, wozu, für was, wofür hast du mich verlassen? Er betet hier diesen Schrei aus Psalm 22. Und dieses Wort verlassen, was hier steht, bedeutet ablehnen, zurücklassen, etwas die Akzeptanz oder Anerkennung verweigern, aufgeben. Das heißt, der Vater muss sich als Ausdruck des Gerichtes und der Gerechtigkeit, dass Jesus wirklich die verkörperte Sünde in diesem Moment am Kreuz darstellt, muss der Vater sich abwenden vom Sohn. Und dieser muss diese letzte tiefe Gottverlassenheit durchleiden, die er noch nie kannte. Er hat immer mit dem Vater in tiefster, engster Gemeinschaft gelebt. Und jetzt erlebt er zum ersten Mal in seiner gesamten Existenz Gottverlassenheit. Und warum durchleidet er sie? An unserer Stelle. Für uns. Damit wir nie wieder denken müssen, von Gott verlassen zu sein. Wir kommen in Situationen, da haben wir manchmal den Eindruck, der Herr hätte uns verlassen. Alles überschlägt sich negativ. Wir hören ihn nicht, wir spüren ihn nicht, nichts kommt. Und der Herr, hast du mich verlassen? Strafst du mich? Nein, niemals. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Nie mehr wird irgendetwas, was in unser Leben kommt, Strafe Gottes über uns sein. Nie mehr. Die hat er getragen. Aber Züchtigung, Zurechtbringung, die schickt der Herr sehr wohl in unser Leben. Und die haben wir auch dringend nötig. Aber niemals Strafe. Gottverlassenheit muss keiner mehr durchleiden, der diese Gottverlassenheit, die Jesus für uns durchlitten hat, für sich in Anspruch nimmt. Und wann immer der Teufel kommt, ja, siehst du, Gott hat dich verlassen. Nein, Jesus hat das für mich durchlitten am Kreuz. Ich muss das nicht mehr durchleiden. Nie mehr. Nie mehr. Das alles spiegelt sich prophetisch in dieser letzten Einsamkeit des Isaak wieder, als sein Vater ihn auf den Altar festbindet und die Zweisamkeit zur völligen Einsamkeit wird. Hier muss dann die direkte prophetische Vorausdarstellung enden. Als endgültig klar wurde, dass Abraham Gott nichts vorenthalten würde, da konnte der Engel Jahwes ausrufen: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham hat die Glaubensprobe bestanden. In seinem Herzen hatte er das Opfer vollzogen. Und das war entscheidend. Und deshalb heißt es in Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn da. Er hat es getan in seinem Herzen. Und das ist genau die entscheidende Stelle, auf die es Gott ankommt. Das zählt. In jeder Hinsicht geht es Gott um unser Herz. Da ist die eigentliche Realität unseres Lebens. Und da hat Abraham dieses Opfer vollzogen. Das gilt vor Gott. Und jetzt hat der Abraham ein ganz großes Problem gehabt. Ein Problem, vor dem wir auch in unserem Glauben immer wieder stehen. Und zwar ist es das Problem des Selbstwiderspruchs Gottes. Was hatte Gott ihm versprochen? In Isaak soll dir ein Same, eine Verheißung gegeben werden. Und jetzt soll er Isaak opfern. Und der Abraham war ja nicht dumm. Der hat nachgedacht und sagte, wie kann denn das miteinander zusammenpassen? Einmal sagt Gott, hier wird aus Isaak dir deine Familie entstehen. Und dann sagt er, opfer mir den Isaak auf dem Altar. Da steht dieser Abraham vor zwei Gottesworten, die er partout nicht zusammenkriegt. Und jetzt sagt mir, dass ihr nicht auch schon oft so eine Situation erlebt habt, wo man vor zwei solchen Gottesworten in seinem Leben steht und sagt, das kriege ich einfach nicht zusammen. Und jetzt sagt uns Hebräer 11, Vers 19, wie der Abraham diesen Selbstwiderspruch Gottes für sich gelöst hat. Indem Abraham dachte, hier steht im Griechischen logizomai, das heißt die Schlussfolgerung zog, die Rechnung aufmachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also die Gewissheit, dass Gott auch aus Toten auferwecken könne, war für Abrahams Glauben die einzige Lösung dieses Selbstwiderspruchs Gottes. Abraham wusste, irgendwo bei Gott muss das zusammenpassen, was in meinem menschlichen Denken ein unauflöslicher Widerspruch ist. Und das dürfen wir auch für unser Leben festhalten. Und so wird auf Moria eben nicht nur die Kreuzigung, sondern auch die Auferstehung Jesu gleichnishaft dargestellt. Die Auferstehung Jesu findet ihre gleichnishafte Darstellung darin, dass Abraham seinen Sohn Isaak vom Altar her wieder neu geschenkt bekommt. Und so ist es sicher auch kein Zufall, dass Abraham mit Isaak den Berg Moria an welchem Tag erreicht? Am dritten. Am dritten Tag erreicht er den Berg Moria. Auch hier ein ganz feiner Hinweis auf die Auferstehung Jesu, die in diesem Geschehen ebenfalls prophetisch dargestellt wird. Ja, und damit ganz kurz zum Letzten die Folge der Glaubensprobe. Abraham empfängt Isaak wieder. Und doch ganz anders als vorher. Auf eine reinere, tiefere Weise. Eben wie durch eine Auferstehung aus den Toten. Es ging ja nicht darum, dass Abraham den Isaak nicht haben durfte. Aber er sollte den Isaak auf eine reinere, tiefere Weise empfinden, als in der persönlichen Wunsch- und Sehnsuchtsfixierung. Und deshalb tut Gott es mit ihm und schenkt ihm den Isaak so wieder neu zurück. Hätte Abraham seinen Sohn Gott vorenthalten, er hätte am Ende wohl beide verloren, Isaak und Gott. Isaak wäre zur Krebszelle seines Lebens geworden. So aber gewinnt er Isaak jetzt auch geistlich. Natürlich hat er ihn schon gewonnen. Und jetzt gewinnt er Isaak auch geistlich. Und wie gewinnt er Isaak geistlich? Indem er in Gott hingeht. Und das ist das Geheimnis, wie alle Dinge in unserem Leben von einer natürlichen in eine geistliche Bedeutungsebene und Wirklichkeit hineinkommen, indem wir sie Gott hingeben. Das bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass sie deswegen weg sind aus unserem Leben. Aber dass wir im inneren Hingabe an ihn, wenn er sie uns zurückschenkt, sie in einer Weise bekommen, die ungleich tiefer und schöner ist als vorher. Und bei dem einen oder anderen, dann werden wir sie vielleicht auch nicht zurückbekommen. Damit müssen wir immer rechnen. Wir erkennen also an diesem Geschehen drei göttliche Paradoxien. Erstens, alles, was wir Gott vorenthalten, wird zum Verlust und alles, was wir Gott hingeben, zum Gewinn unseres Lebens. Alles, was wir Gott vorenthalten, wird zum Verlust. Und alles, was wir Gott hingeben, wird zum Gewinn unseres Lebens. Zweitens, zuletzt bleibt dem Menschen immer nur das, was er Gott hingegeben hat. Und das Dritte, im Loslassen liegt das Geheimnis überströmenden Empfangens. Loslassen, das ist die Kernübung unseres Glaubenslebens hier und heute. Und im Alter nimmt das kräftig zu mit dem Loslassen. Aber es fängt auch schon früher an vielen Stellen. Loslassen, sich nicht binden.
Und das führt mich zu der letzten kleinen Geschichte. Es kann gut sein, dass ich die euch schon mal erzählt habe, aber sie passt an dieser Stelle so schön. Das Loslassen. Ich bin mit meinem Sohn Simon, mit seinen damals noch, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren unterwegs am Strand. Der findet viele wunderschöne Steine. Der sammelt die ganz begeistert und packt die sich in seine Jackentasche. Dann kommt er an einen wunderschönen Stein und will ihn nehmen und stellt fest, meine Taschen sind alle schon voll. Hose, Jacke, alles schon voll. Dann guckt er mich an, Papa, nimm du bitte. Und dann hatte ich, was bei mir sehr selten vorkommt, wirklich einen pädagogischen Geniestreich in dem Moment und habe gesagt, nein. Steht er vor mir, guckt hin, überlegt, dann nimmt er seine Jackentaschen, stülpt sie nach außen, kippt die ganzen Steine, die er gesammelt hat, aus und nimmt diesen. Das war mir so ein, dachte ich, da hat was gelernt fürs ganze Leben und ich gleich mit. Ja, und in jeder Predigt ihr jetzt auch. Also, das ist genau das. Im Loslassen liegt das Geheimnis überströmenden Fangs. Wir denken immer, was wir loslassen, verlieren wir. Und hier sehen wir, was wir loslassen, gewinnen wir. Und was wir festhalten, verlieren wir. Das ist die geistliche Botschaft und Wirklichkeit auch dieser Geschichte und unseres Lebens. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in dieser Geschichte in dein eigenes Herz hineinschauen lässt. Dass es dir wichtig ist, dass wir begreifen lernen, was es für dich, für dein Vaterherz bedeutet hat, deinen Sohn, deinen einzigen, deinen geliebten Sohn für uns dahin zu geben. Und Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Danke, dass du das nicht so als Übermensch alles getan hast, sondern dass du hineingekommen bist in unser Menschsein mit seiner Kleinheit und Begrenztheit und dass du Betrübnis und Angst selbst erfahren hast für uns und dass du diese Gottverlassenheit durchlitten hast für uns, damit wir sie nie wieder durchleiden müssen. Und Herr, wir möchten dir sagen, dass wir dich lieb haben und dass wir froh sind, dass du uns so lieb hast und dass du das alles für uns getan hast. Und Herr, vergib uns, wo wir oft so die Dinge festhalten und immer meinen, dass wir irgendwas für uns noch an die Seite schaffen und festhalten müssen und vor dir in Sicherheit bringen müssten. Ach Herr, vergib uns, dass wir auf deine große Liebe und auf dein großes Loslassen oft so undankbar und knausrig und ängstlich reagieren. Herr, du hast uns deine überwältigende Liebe gezeigt. Und wir wollen uns darauf einlassen. Und wollen es immer mehr lernen, loszulassen in unserem Leben. Herr, werde uns so groß und sei du so in uns wirksam, dass wir das immer mehr auch wirklich praktisch in unserem Leben vollziehen. Herr, danke. Wir beten dich an und loben deinen Namen. Amen.